geheimes Wissen und verborgene Wissenschaft. Wahrlich, es gibt ein geheimes Wissen, nur wenigen erfahrbar und durch allen Fleiß nicht zu erlangen für den, dem es nicht selbst sich geben mag. Nur was aus dieses Wissens Grund als Folgerung erblüht, ist mitteilbar, so daß auf diese Art wohl mancher zwar nicht wissend, aber urgewisser Ahnung sicher seinen Weg zum Geiste finden kann. Hier angelangt an seinem höchsten Ziele, mag ihm dann auch wahres Wissen werden. Nur wenige sind dieses Wissens geborene Hüter und verpflichtete Diener, aber unzählige aller Geschlechter folgender Menschheit wurden durch diese wenigen zur sicheren Ahnung, zum Wege und endlich zu schauendem Wissen geführt. Wer möchte so töricht sein, um erst der Belehrung zu bedürfen, dass dieses Wissen anderer Artung ist als jede Gewissheit, die aus Forschertrieb entsprießt, aus jener Disziplin des Denkens, angewandt auf irdische Erfahrung, die allgemeinem Sprachgebrauch entsprechend mit dem Namen Wissenschaft bezeichnet wird. Und dennoch gab es immer wieder wirre Köpfe und eitle Faselhänse, die den Menschen ihrer Zeit damit zu imponieren suchten, sich also zu gebärden, als hätten sie geheimstes Geisteswissen selbst erlangt und selbst zu einer Wissenschaft geformt, um so es ihren Schülern gleich den Wissenschaften dieser Erde geordnet nach System und Regel durch Schulung übertragen zu können. Es dürfte kaum zu hartes Urteil sein, hinsichtlich solcher Mystagogen zu vermuten, dass weder Ehrfurcht vor dem Wissen, das der Geist der Ewigkeit allein zu geben hat, in ihnen wohnt, noch dass sie vor der Wissenschaft der Denker aller Zeiten ehrerbietig lauschend zu verharren pflegen. Denn wer eines dieser beiden Lichter menschlichen Erkennens jemals in die Tiefen seiner Seele strahlen fühlte, der wird auch dem anderen, selbst wenn es ihm noch fremd sein sollte, gewisslich nur in schätzender Verehrung nahen und niemals die Strahlenfärbung des einen mit der des anderen verwechseln. Gar wohl unterscheidbar ist das Licht des irdischen Verstandes, auch wenn es hoher Intuition sein Leuchten dankt, von jenem Lichte aus der Ewigkeit, das nicht erschlossen, nicht ergrübelt, nicht bewiesen werden kann, und das sein Dasein dem nur offenbart, der es im eigenen Sein erlangt. Ein anderes ist geheimes Wissen und wieder ein anderes verborgene Wissenschaft. Stets wieder und wieder suche ich den Menschen meiner Zeit von jenem geheimen Wissen Kunde zu vermitteln Und wenn ich nun heute auch mehr von Ferne deutend als nahe betastend verborgene Wissenschaft aufzuzeigen suche, so sei von vornherein bekannt, dass ich nur Klarheit schaffen möchte und keineswegs hier etwa Resultate wissenschaftlichen Erdenkens geben will. Es gibt wahrlich außer der allen Offenbaren auch eine verborgene Wissenschaft. Ja, ich könnte sagen, alle Wissenschaft, die heute als offenbar betrachtet wird, war einst zu irgendeiner Zeit verborgen. Wer nur die Resultate menschlichen Erforschens und Erdenkens im Laufe knapper 100 Jahre vor der Gegenwart an sich vorüberziehen lassen mag, der wird gewiss ersehen, dass dem also ist. So aber gibt es auch Wissenschaft, die ehedem schon bis zu hohem Grade offenbar wieder zurück ins Verborgene flüchten musste, da toller Aberglaube sich ihrer zu bemächtigen drohte, ja sie bereits derart in seinen Banden hielt, dass man es fast als ein Wunder betrachten könnte, wie sie doch die Kraft noch fand, sich ihm zu entwinden. Eine solche Wissenschaft versucht heute wieder offenbar zu werden in jener Wissensdisziplin, die als Astrologie in diesen Tagen so manchen, der sie näher kennenlernt, gar sehr zu beeindrucken vermag. Ich sehe hier eine Wissenschaft im Auferstehen, die den erleuchtetsten Geistern der Vorzeit Halt und Sicherheit in diesem Erdenleben gab, und obwohl ich selbst mich nicht in der Lage sehe oder berufen fühle, diese Wissenschaft als Jünger zu fördern, so kenne ich dennoch ihre verborgensten Gesetze und weiß aus geistigem Wissen heraus, mich ihrer zu bedienen, weiß wohl zu schätzen, was hier zu schätzen ist. Mancher aber, der diese Worte lesen mag, wird hier schon mit dem Einwand kommen, man könne wohl doch nicht gut von der Sterndeutekunst der Alten, die in unseren Tagen sich neu belebt, als von einer Wissenschaft reden. Er wird hinweisen wollen auf die unzähligen Scharlatane, deren Anzeigen die Spalten der Zeitungen füllen, und wird es unter seiner Würde finden, dass ich ihm hier gar von Wissenschaft sprechen könne. Ich sehe jedoch in den Spalten der Zeitungen nicht nur die Anzeigen der sogenannten Astrologen, sondern weit mehr noch finde ich da gar manche Anpreisung von sogenannten Ärzten, von Menschen, die sich Heilkundige nennen. Wäre es aber nicht äußerst töricht, nun deshalb aller ärztlichen Kunst die Wissenschaftlichkeit abzusprechen? Hier wie dort gibt es ein mühsam erworbenes, wirkliches Können aufgrund einer wahren Wissenschaft. Hier wie dort gibt es ein geordnetes System, an dessen Aufstellung die erleuchtetsten Denker der Vorzeit gearbeitet haben. Hier wie dort wird alles Verstandeswissen, alle Erfahrung nichts vermögen, wenn nicht eine hohe Intuition von Fall zu Fall bestimmt, in welcher Weise die Wissenschaft der Praxis dienen muss. Hier wie dort endlich gibt es außer dem Menschen des wissenschaftlichen Gewissens auch gewissenlose Scharlatane, die im besten Falle glauben, selbst hoch über der Wissenschaft zu stehen. Meistens aber zu jener üblen Zunft gehören, die von der Unbelehrbarkeit gewisser Menschen lebt, besonders solcher, denen jegliches Denken, auch dort, wo es hingehört, an sich schon verdächtig ist, weil sie selbst mit dergleichen Tun leider stets Fiasko erlitten. Der Vergleich zwischen der Wissenschaft der Astrologie und der Wissenschaft der Heilkunde ist jedoch tiefer begründet, als dass er nur des Beispiels wegen herangeholt wäre. Auch die Heilkunde stand nicht seit aller Zeit so vor uns, wie wir sie heute kennen, und selbst heute ist sie doch wahrhaftig noch im Werden begriffen, so dass auch ihre erfahrensten Vertreter an deren Wissenschaftlichkeit durchaus nicht zu zweifeln ist, viel öfter als ihnen lieb wäre, vor Rätseln stehen. Auch die Heilkunde besitzt einen erlernbaren Fonds an Wissen und Können, und doch macht all dieses Wissen und Können noch lange nicht den guten Arzt. Sowohl bei der Astrologie wie bei der ärztlichen Kunst entscheidet eben letzten Endes die persönliche Eignung dessen, der sich einer dieser beiden Wissenschaften widmet, und nie wird der Ungeeignete auf dem Gebiete seiner Wissenschaft das derzeit Mögliche in seiner ganzen Fülle erschöpfen. Ich kann es gut verstehen, wenn man heute in Bezug auf Astrologie als von einer werdenden Wissenschaft reden will, jedoch zwingt mich zu gleicher Zeit mein eigenes Erkennen, alle jene zu einiger Vorsicht aufzurufen, die nur zu leicht und durch keinerlei wirkliche Kenntnis der Materie, die hier behandelt wird, beirrt, dem Streben echter astrologischer Forschung kurzerhand überhaupt die Wissenschaftlichkeit absprechen wollen. Es mag zugestanden werden, dass manche der auf diesem Gebiete Forschenden als wenig umfassend in Bezug auf die heute erreichbare Allgemeinbildung anzusehen sind und mehr als sie selbst es ahnen, ihre Bildungslücken gerade dort verraten, wo sie in naiver Weise glauben, in ihren schriftlichen Darlegungen sich eines sehr gelehrt klingenden Jargons befleißigen zu müssen, statt in den Sprachgrenzen ihrer Sphäre zu bleiben. Es sei weiterhin zugestanden, dass der überlieferte Sprachgebrauch der Astrologie in heutigen Tagen oft sehr antiquiert, ja mitunter abgeschmackt oder recht abergläubisch anmuten kann. Was aber haben denn in aller Welt solche Mängel mit dem wirklichen Kern der Sache, mit der Erforschung jener Einflüsse zu tun, die das Spezialgebiet der Astrologie ausmachen. Der Kranke, der von einem Arzt Heilung seiner Gebresten erwartet, wird ihn doch auch gewiss nicht von sich weisen, weil er bemerkt hat, dass dieser des Heilens Kundige auf anderen Gebieten, anderen Geschmacksrichtungen huldigt als er selbst. Wer sich über Astrologie ein gesundes Urteil schaffen will, der sehe ruhig über alles hinweg, was mit der Sache selbst nichts zu tun hat, und achte allein auf die durch astrologische Forschung tatsächlich zu erreichenden und überaus häufig auch wirklich erreichten Resultate. Er wende sich nicht an Scharlatane, sondern suche die wirklich von Natur aus zu dieser Wissenschaft Berufenen zu erreichen, wenn er will, dass sein Horoskop ihm zu einer Richtschnur für dieses Erdenleben werden soll. Ein solches Horoskop ist im Grunde nichts anderes, als was die Wetterkarte für den Luftschiffer darstellt. Es zeigt mehr oder weniger getreu die Möglichkeiten auf, die für ein bestimmtes Menschenleben zum Heil oder Unheil ausschlagen können, lehrt Übles bekämpfen und kann verhindern, dass der Mensch, dem es gilt, seinem eigenen Glücke im Wege steht. Es gibt eine getreue Diagnose der Kräfte, die im Guten wie im Schlechten sich um ein menschliches Ich gruppieren und lehrt so seinen Inhaber, den eigenen Seelenhaushalt in Ordnung zu bringen. Es zeigt deutlich drohende Gefahren auf, denen der Mensch sich mit wachem Willen noch entwinden kann, ebenso wie es ihn die zeitlich begünstigten Stationen seines Lebensweges erkennen lehrt. Ein gutes Horoskop kann den mannigfachsten Segen in ein Leben tragen, und nur der kann allenfalls durch seine Diagnose beunruhigt werden, der lieber im Dunkeln tappt, statt klar seine erdgegebenen Kräfte und deren Auswirkungsart zu kennen. Freilich muss richtige Aufklärung dafür sorgen, dass man in seinem Horoskop nicht fatalistisch gebunden, quasi ein Verhängnis sieht, dem nicht zu entrinnen sei. Erst dann wird das Horoskop eine wertvolle Hilfe, wenn es den Willen anreizt, gerade das zu vermeiden, was seiner Aussage nach am meisten droht, falls nicht durch Gegenwirkung die Kraft, die etwas schädigen könnte, gebrochen wird. Ein großes Hemmnis für die Erkenntnis astrologischer Gesetze ist bis auf den heutigen Tag und gerade in unserer naturwissenschaftlich orientierten Zeit die alte Theorie, die zur Erklärung astrologischer Wirkungen dient. Hier möchte ich aus meinem eigenen Erkennen heraus einige Aufklärung geben, obwohl ich mir bewusst bin, dass es einer gewissen Beweglichkeit der Einstellung seitens astrologisch Forschender bedürfen wird, wenn meine Ausführungen wirklich Klarheit bringen sollen. Es handelt sich, wie ich ausdrücklich bemerken muss, hier keineswegs um eine neue Theorie, sondern um die entsprechende reale Naturgegebenheit. Alle aus alter Zeit überkommenen astrologischen Lehren schienen stets den Nachgeborenen auf der Annahme zu fußen, dass die geheimnisvollen Wirkungen der Gestirne auf das Menschenschicksal hier enträtselt würden. Nun wehrt sich aber, und das mit einigem Recht, modernes naturwissenschaftliches Denken gegen eine Theorie, die solche enorm starke Beeinflussung von unvorstellbar weit entfernten Weltkörpern ausgehen lässt. Man hat sich auch schon in alter Zeit gegen solche Annahme gewehrt und half sich so gut es gehen wollte, indem man jene Weltkörper nur als physische Träger ungeheurer geistiger Potenzen ansehen lehrte, so dass gleichsam von jeder physischen Wirkung abgesehen rein geistige Strahlen unsere Erde erreichen sollten, denen man nun die Wirkung auf das Menschenschicksal zuschrieb. Die neuere Entwicklung der Astrologie lässt es aber an der Zeit erscheinen, endlich die wirklichen Ursachen der von ihr festgestellten Wirkungen auch dort zu suchen, wo sie tatsächlich zu finden sind, und den als vermeintlichen Wirkungsfaktoren herangezogenen Gestirnen den einzigen Platz anzuweisen, der ihnen bei der astrologischen Forschung zukommt. Es handelt sich um nichts Geringeres als die Erkenntnis, dass die Stellung der Gestirne nur deshalb für den Astrologen so wichtig ist, weil sie die einzig mögliche Bestimmung gewisser Wirkungspunkte darstellt, die innerhalb der Erdaura zu suchen sind. Alle astrologische Forschung trägt daher, streng genommen, einen irreführenden Namen. Es handelt sich in Wahrheit gar nicht um ein Erforschen der Natur der Gestirne, sondern um Forschungen innerhalb der Aura der Erde. Und die Stellung der Gestirne muss allein beachtet werden, weil gewisse Ablaufszeiten aurischer Energieströme nur eben durch die jeweilig korrespondierende Stellung der Gestirne feststellbar werden. Da ja dem Bewohner der Erde keine sonstigen außerirdischen Messpunkte zur Verfügung stehen als jene geometrisch geordneten Projektionsbilder der anderen Weltkörper des Kosmos. Die unsichtbare Aura dieser Erde liegt nicht nur in vielen Schichten um die Oberfläche unseres Weltballs, sondern durchdringt ihn bis zu seinem innersten Kern. Vom Erdinnersten aus nun entquellen in rhythmischen Intervallen gleichzeitig gewisse Energieströme, die von innen nach außen und sodann zurück ins Innerste kehrend alle Schichten der Erdaura durchwandern, gleich den Meeresströmen der irdischen Ozeane. Der Rhythmus des Aussendens und Einziehens dieser Ströme ist völlig abhängig von der Stellung der Erde zur Sonne, so dass in Wahrheit die Sonne der einzige Himmelskörper ist, der wirklich auf irdisches Geschehen, auf Schicksale der Erdbewohner, auch im Seelischen einwirkt, wenn auch der Mond als ihr Reflektor dabei sehr bedeutsam wird, denn die in Rede stehenden Ströme der sonnenbestimmten Erdaura senden eben alle jene Wirkungen auf das psychophysische Leben der Menschen aus, mit denen sich die Astrologie beschäftigt. Die Mannigfaltigkeit der genannten Ströme von parallelem Lauf bis zu schärfster Gegenwirkung sowie ihre vielfältige Art der Durchdringung gleich jenen feinen Farbenfäden Muraneser Gläser lässt fast unzählig verschiedenartige Kombinationen zu, und jedes Erdenwesen wird stets für Lebenszeit von jener Kombination die Grundstimmung empfangen, die gerade tätig war zur Zeit und am Orte seiner ersten Lichtempfängnis, obwohl es schon vom ersten Augenblick der Zeugung an auch im Mutterleibe solcher Ströme Einfluss indirekt unterworfen war, die schließlich mitbestimmend wirkten bei der endgültigen Formung. Je nach der Kombination der Kräfteströme in der Erdaura, die diese Grundform gab, werden alle nur möglichen Kombinationen in jeder Sekunde des Erdenlebens eines so beeindruckten Wesens durchaus besondere Beziehungen zeigen und dadurch eben den Lebenslauf sehr verschieden gestalten. Der Sprachgebrauch kann solchen Einfluss an Gestirne binden und deren Namen, der oft in ursächlichem Zusammenhang mit gleichzeitig beobachteten aurischen Strömen steht, zur Bezeichnung gewisser Einflüsse verwenden, allein die Sterne sind es wahrlich nicht, was hier auf Erden Schicksal schafft, so sehr auch wohl bei manchen astrologisch Forschenden die konstatierte Wirkung eines Kräftestromes dieser Erdaura als eng verbunden wahrgenommen mit einer Konstellation der Sterne, nun diesen selbst nach alter Lesart zugeschrieben werden mag. Auch allerälteste Weisheit wusste wohl um diesen wahren Zusammenhang, nur wurde solche Erkenntnis schon in früher Vorzeit völlig verwischt. Es ist weder meine Aufgabe noch meine Absicht, hier die letzte Begründung zu geben, um die eherne Notwendigkeit des geschilderten Geschehens zu erweisen, aber ich vertraue denen, die in der wissenschaftlichen Erforschung astrologischer Zusammenhänge ihre Lebensaufgabe sehen, dass sie wohl schneller als ich es hier vermöchte, auch die äußeren Bestätigungen geben können, durch die ihnen besserer Beweis erbracht sein wird, als durch die schönste kosmologische Beweisführung. Vielleicht kann diese Erörterung bewirken, dass sich auch endlich andere wissenschaftliche Forscher, die nicht von Hause aus als Astrologen gelten können, mit den so augenfälligen Wirkungen jener Kräfte befassen, die Einzelne wie ganze Völker in ihren Banden halten, solange bis man endlich sie erkennt und so zu nützen weiß. Vielleicht wird auf diese Weise eine fast verborgene Wissenschaft wieder völlig offenbar und damit die Erkenntnis aufs Neue geboren, dass der Mensch der Erde nicht nur für sein physisches Leben, sondern in gleicher Weise auch für das Leben seiner Seele nur insofern sorgen kann, als er der Erde Kräfte meistern lernt, um in Freiheit aus den so erreichbaren Kräften sich zu gestalten, zu einer Formung, die seinen höchsten Zielen wahrhaft entspricht.